Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Guten Morgen, no coffee, no worky, Freunde. So, heute Morgen geht's um den Einsatz der europäischen NATO in der Ukraine als Friedenskontingent. Und heute rede ich mal als Militärexperte. Cheers. Ja, als Militärexperte, weil ist ja so, dass ich das Militärwesen nicht studiert habe an der Uni, ne? Sondern ich war dabei. Ich war über 2 Jahrzehnte lang Soldat in 2 verschiedenen Armeen und ich war im Einsatz. Und bevor wir da mal rangehen ans Thema, mal eine kleine Reflexion meinerseits. Ihr schaut euch jeden Tag meine Videos an. Meine Videos sind für euch kostenlos und vielleicht wäre es ja mal an der Zeit, wenn ihr mir was zurückgibt. Ich habe hier unten in der Beschreibung des Videos den Link für mein neues Buch Im Schatten der Savanne. Das E-Book gibt es bereits ab 89 Cent. Es gibt auch die Taschenbuch, das Taschenbuchformat und das gebundene Format. Und wer möchte und mich ein bisschen supporten möchte für meinen Kanal, danke, nehme ich gerne an. Ja, NATO-Einsatz oder Friedenstruppe, NATO-Einsatz, europäische NATO in der Ukraine. Ich bin da auf einen Artikel gestoßen von Frankreich. Und den lese ich euch mal vor. Zumindest einen kleinen Teil davon, ja? Gut, der Artikel ist publiziert worden am 6. März, also vor langen Monaten. Aber es hat sich an der Grundidee nicht viel geändert. Ich übersetze mal den ersten Teil und dann gehe ich mal rein in meine Interpretation. Ne? Frankreich und Großbritannien setzen sich gemeinsam dafür ein, nach Abschluss des Friedens, also wir reden hier nicht von Waffenstillstand, sondern vom Frieden, nach Abschluss des Friedens europäische Truppen in die Ukraine zu entsenden. So weit, so gut. Das Ziel, und das ist wichtig, weil da kommen wir später noch einmal drauf, das Ziel ist, die Kontaktlinie zwischen der Ukraine und Russland, etwa 1500 Kilometer, so lange ist die Front, und die strategischen Infrastrukturen zu sichern, um Wladimir Putin von einem erneuten Angriff abzuhalten. Also das Ziel ist klar. Einsatz an der Frontlinie 1500 Kilometer und eben an strategischen Infrastrukturen, um die abzusichern. Ja. Jetzt haben wir den Volodymyr Zelensky und der schätzt ein, dass dafür 200.000 ausländische Soldaten erforderlich wären. Aber, so schreibt der Artikel, die europäischen Mittel reichen dafür bei weitem nicht aus. Und ich bin natürlich der gleichen Meinung. Und jetzt gehen wir mal rein, was der Militärexperte Thomas Gast dazu sagt. Wie er das ein bisschen erweitert, diesen Artikel. Ja, folgendermaßen. Die USA haben in Europa etwa 80.000 Soldaten stationiert. Das ist Fakt. Könnten ein paar weniger sein. Ja. Unterm Strich ist das aber nur das Militärpersonal in Uniform. Also nicht das eigentliche kämpfende Kontingent. Wir kennen die Amerikaner, die waren zum Beispiel in Vietnam und da waren sehr viele Soldaten präsent, aber nur jeder 10. waren Kämpfer oder jeder 11. sogar waren Kämpfer. Da wären wir bei 8.000 Mann, sagen wir mal 10.000 Soldaten. Aber die fallen im Endeffekt weg. Ich komme später nochmal drauf. Frankreich könnte theoretisch, und das sind sichere Quellen, 20.000 Soldaten in die Ukraine schicken. Theoretisch. Das wäre aber das totale Maximum. Und das könnten sie auch nur erreichen, wenn sie das Auslandskontingent abziehen, das sie überall noch haben. Zum Beispiel aus Guyana, aus Mayotte, aus Neukaledonien, aus Gabun, aus Djibouti, aus der Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire und aus dem Irak, Operation Chamal. Wenn sie aus all diesen Ländern ihre Kontingente, ihre Bits und Bets zurückholen nach Frankreich, dann könnte Frankreich, La Grande Nation, etwa 20.000 Soldaten in die Ukraine schicken. Ausnahme des Deuxième Rep in Korsika, die sind autark. Ja, die bleiben, wo sie sind. Die machen ihr eigenes Ding, ja. Aber das ist jetzt das absolute Maximum. Und wir sprechen da wirklich von 20.000 Soldaten in die Ukraine verlegen. Aber in der Realität heißt das Folgendes, dass Frankreich nur 10.000 Mann schicken könnte. Ja, die hätten zwar 20.000 Soldaten bereit, einsatzbereit, aber die könnte nur 10.000 Soldaten schicken. Warum? weil wir ja an das Rotationssystem denken müssen. Die Franzosen, wenn sie Soldaten ins Ausland schicken, das sind immer 4 oder 6 Monate und danach muss eine Rotation her. Und wenn du jetzt, wenn Frankreich jetzt 20.000 Soldaten hat, dann muss ja das wäre dann die erste Rotation. 10.000 Mann und die zweite Rotation muss ja sichergestellt werden. Ja, wir haben ja insgesamt nur 20.000 Mann. Das wären dann wieder 10.000 Mann in der zweiten Rotation. Also Frankreich 10.000 Mann. Mehr nicht. Ja, mehr nicht. Gehen wir mal weiter nach Großbritannien. Und das steht jetzt wieder im vorliegenden Artikel. Großbritannien kann maximal 5.000 Soldaten schicken. Und bei der Bundeswehr, bei unserer Bundeswehr, schätze ich, ja, das ist meine Meinung, die Lage ähnlich ein wie bei den Franzosen. Also 10.000 Soldaten, Rotation bereits einkalkuliert. Gehen wir zu den Benelux-Staaten und zu den baltischen Staaten. Meine Schätzung geht dahin, dass ich sage, die könnten alle zusammen knapp 5.000 Soldaten schicken. Polen hat eine große Armee, ich würde mal sagen 10.000 Mann. 10.000 Mann, vielleicht 15.000 Mann. Italien, Ungarn, Slowakei, die machen nicht mit. Aus bekannten Gründen. Wer blieb da noch übrig? Die Schweiz. Die Schweiz ist neutral. Dann hätten wir noch Österreich. Die Österreicher, ich schätze ein, dass sie vielleicht zwischen 1.500 und 2.000 Mann schicken könnten. Weil das Bundesheer ist ziemlich klein. Die haben, glaube ich, 16.000 Mann. Das ist eine kleine Armee. Dann haben wir die Skandinavier. Da hätten wir Dänemark, Norwegen und Schweden. Ich würde sagen, jeweils 2.000 Mann. Dann wären wir hier bei 6.000 Mann aus Skandinavien. Finnland vergessen. Wohl auch höchstens 2.000 Mann. 3.000 Mann, mehr nicht. Das heißt, wir haben, wenn man den Zelensky ja Glauben schenken darf, wie viel er bräuchte, ein Soll von 200.000 Soldaten. Und wir haben nach meinen Berechnungen ein Ist. Ohne die USA, denn die würden da nicht mitgehen. Ja, die USA würden sich nicht auf dieses Abenteuer einlassen, denn es ist ein Abenteuer, ein gewagtes Abenteuer. Summe Soll, 200.000 Soldaten. Soll. Summe ist, ohne Amerikaner, also nur europäische NATO. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Denn auch hier handelt es sich nicht um ein rein kämpfendes Personal, sondern um körperlich anwesende oder präsente Uniformträger. Ich erkläre mich. Ich würde hier nicht diese 10%-Regel ansetzen wie bei den Amerikanern in Vietnam, ne? Dass nur jeder Zehnte ein Kämpfer ist, sondern ich würde sagen, dass jeder Dritte ein Kämpfer sein könnte, weil diese europäische NATO natürlich Wert drauf legen würde, kein überflüssiges Personal zu schicken, sondern wirklich nur Soldaten, die da, okay, wo man sagen kann, okay, die könnten, wenn sie wollten, wenn sie dürften. Also 30%. Die ziehen wir mal ab. Was bleibt dann übrig? Ja, meine Berechnungen nach etwa 17.000 bis 20.000 Soldaten. Also aus dem Soll 200.000 Soldaten sind 20.000 Soldaten geworden. That's the point. Und das ist, so finde ich, für eine europäische NATO eigentlich, wenn man es mal aus soldatischer Sicht sieht, viel zu wenig. Die Probleme der Bundeswehr sind bekannt und die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme, naja, die gibt's in Polen, in Frankreich, in Großbritannien, überall. That's the point. Also die europäische NATO, noch einmal 20.000 Mann. Wir sind aber noch nicht am Ende angelangt von diesem Kreuzzug, ja? Weil wir gehen jetzt nochmal zurück zum Ausgangsziel und das hieß, wie anfangs betont, dieses Kontingent Frieden, soll die Kontaktlinie zwischen der Ukraine und Russland etwa 1.500 Kilometer absichern und die strategischen Infrastrukturen sichern. Und die letzteren, diese strategischen Infrastrukturen, die sind im ganzen Land verteilt. Mit 17.000 bis 20.000 Soldaten, no go, einstellen, stopfen. That's the point. Das geht nicht. Ich war lange genug bei der Armee, um zu beurteilen, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich lasse mich da gern belehren, aber ich denke, unterm Strich wird es darauf rauslaufen, auf das, was ich gerade gesagt habe. Ja, wir sind aber noch nicht fertig, denn ich habe noch nicht gesprochen von den Schwierigkeiten, wenn es um den Nachschub geht. Siehe Treibstoffe, Schmierstoffe, Munition, Verpflegung, Sanitätswesen, Administration und ich erspare mir den Rest. Die ganzen Einrichtungen, von denen ich gerade gesprochen habe, der Transport, das Sanitätswesen, die ganze Logistik. Da werden ja Lager aufgebaut, Munitionslager, Treibstofflager. Das muss ja alles bewacht werden. Wer soll denn das bewachen? Kommen die Wachsoldaten aus dem Kontingent von den 17.000 bis 20.000 Mann, dann wären sie ja vorne, da wäre es ja vorne noch abgespeckt an der Front. Das wäre ja brutal. Und dann ist natürlich noch die Sache mit der fehlenden Munition. Haben wir wirklich so viel Munition in den Munitionslagern, wo wir doch schon alles geliefert haben oder alles, was machbar ist, geliefert haben an die Ukraine? Zu guter Letzt, all das, was ich gerade geredet habe, von dem ich gerade gesprochen habe, wäre nur möglich, wenn die Amerikaner weiterhin wie bisher militärische Aufklärung liefern an das europäische Kontingent in der Ukraine. Wenn das nämlich unter den Tisch fällt, aus dem Maus in die Gelände, da braucht Europa gar nicht antreten. Das ist meine Meinung. Weil ohne die amerikanische militärische Aufklärung von den Geheimdiensten, Militär oder Zivil, wäre das zu gefährlich. Das wäre ja ein Ding der Unmöglichkeit. Kommen wir zur nächsten Frage. Wir sind doch lange nicht fertig, ja? Der Tom haut immer was raus aus der Kiste, ne? Ich stelle mir gerade die Frage, wie wär das taktische Konzept? Weil du kannst ja nur kämpfen effizient, wenn du einen Kampf verbundener Kräfte führst. Was ist ein Kampf der verbundenen Kräfte? Ich zähle euch mal die Kräfte auf, die da reinfallen, mit in die Waagschale, ja? Wir hätten da Artillerie und Mörser. Wir hätten Kampfpanzer. Wir hätten Drohneneinheiten. Wir hätten Luftwaffe. Marine fällt weg, ja? Ich denke, Marine brauchen wir uns mal keine Sorgen machen. Ja, Schwarzes Meer etc. pp. Aber wir bleiben mal landgebunden, ja? Also Luftwaffe, Infanterie, Pioniere, Luftlandetruppen, Spezialkräfte, elektronische Kampfführung, ELOKAP, Flugabwehr, Panzerabwehr. Das muss ja alles eine runde Sache sein. Artillerie, Mörser von hinten raus, aus dem hinteren Raum, Kampfpanzer aus der zweiten Linie, Drohne, Infanterie ganz vorne dran. Und es muss alles reibungslos taktisch über die Bühne gehen. Sonst kannst du nicht kämpfen, sonst wären die Verluste zu hoch. Und jetzt meine Frage diesbezüglich. Hätte jedes eigene Land seine Einheiten, um diesen Kampf verbundener Kräfte führen zu können? Das heißt, dass die Deutschen ein Kontingent schicken von 10.000 Mann, wie gesagt, und dabei wären Kampfpanzer, Drohneneinheiten, ELOKA, Pioniere, Aufklärung, Luftwaffe. Geht natürlich nicht. Das wäre natürlich stimmig, weil wir eine gleiche Kommunikation hätten. Wir würden die gleiche Sprache sprechen. Wir hätten vielleicht bei der Bundeswehr miteinander trainieren können, in Grafenwöhr oder anderswo, das sind die Amerikaner, ja? Oder in Münster oder Münsterlager oder Städten am Kalten Markt, hätten wir trainieren können, alle Einheiten, deutsches Kontingent zusammen, um dann rüber zu gehen in die Ukraine, um dann dort als deutsches Kontingent den Kampf verbundener Kräfte führen zu können. Oder würde jedes Land eine verschiedene Komponente für diesen Einsatz verbundener Kräfte zur Verfügung stellen, was weniger stimmig wäre. Warum? Weil wir dann als multinationale Gruppe die Deutschen zusammen mit den Franzosen, mit den Engländern, mit den Holländern, mit den Benelux-Staaten den Kampf verbundener Kräfte führen müssten. Und da wäre die Kommunikation natürlich schwierig, weil wir nicht die gleiche Sprache sprechen, weil wir nicht unbedingt die gleiche Art Waffen und Waffensysteme haben. Ja? Ich verstehe, was ich meine. Es gibt viel abzustimmen, ja? Und dieser multinationale Verband, wenn die zweite Option die Wahl wäre, ja, die müssten ja dann im Vorfeld lange, lange, lange Zeit miteinander trainieren, damit auch wirklich alles stimmt. Jeder Schritt muss da passen. Ich würde sagen, jahrelanges Training her. Ist das gemacht worden? Würden wir das können? Würden wir das schaffen? Ich machte mal ein ganz großes Fragezeichen. Jetzt kommen wir mal zum letzten Teil. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Kämpfen kommt, wenn die europäische NATO ein Friedenskontingent in die Ukraine schickt, die sehe ich als sehr hoch ein. Nahezu 100%, weil, ich habe das schon öfter betont, weil es mit absoluter Sicherheit zu Angriffen unter False Flag kommt oder Angriffen unter falscher Flagge kommt. Denn es gibt Kräfte in der Ukraine, die wollen den Krieg nicht beenden lassen. Die wollen weiterkämpfen gegen die Russen. Und da wäre natürlich so ein NATO-Kontingent, das gefundene Fressen, ja. Und man sagt sich dann, diese radikalen Bataillone, meinetwegen Azov und Dnepr und wie sie alle heißen, die sagen sich, okay, da haben wir die NATO-Soldaten, die wollen den Frieden absichern, Russland möchte Frieden, Amerikaner möchten Frieden, aber wir wollen es nicht. Weil wir sind die ganz Radikalen. Jetzt machen wir mal Ratatouille, Angriff unter falscher Flagge. Jetzt müsste das Kontingent der NATO-EU zum Kämpfen antreten. Et voilà. 17.000 Mann an einer 1.500 Kilometer langen Front und natürlich noch Abdecken der strategischen wichtigen Infrastruktur. Das geht nicht. Ja?
Das geht nicht.
Irgendwie sehe ich das als Militär als nicht machbar. Als nicht machbar. Ne? Ich möchte nochmal zurückgehen auf die eine Möglichkeit, dass jedes Land seinen eigenen Verbund hat, mit Artillerie, mit Mörser, mit Infanterie, mit Pionieren. Die könnten dann nur punktuell eingesetzt werden. Sehr punktuell an einem kleinen Frontabschnitt. Und da müssten die gemeinsam wieder verlegen, woanders hin, wo es eben kracht. Oder wo man sagt, da kommt ihr jetzt zum Einsatz. Das ist nicht machbar. Unwahrscheinlich schwierig. Stelle ich mir schwierig vor. Und dann muss man noch in Betracht ziehen, das haben die Franzosen mal gesagt, dass sie, wenn die eine Brigade verlegen wollen oder mehrere Brigaden, Stärke 10.000 Mann, da brauchen die einen Monat für. Einen Monat für. Und zwar an die NATO-Ostgrenze. Wenn jetzt die europäische NATO alle Kräfte verlegen möchte in die Ukraine, wie lange braucht man dafür? Hätte man die Munition? Wären die Amerikaner dabei? Wären sie nicht dabei? Wie würden sich die Amerikaner verhalten? Das sind alles so Fragen, die müssen geklärt werden. Weil ich persönlich, ich komme nochmal drauf zurück, ich kann es nicht oft genug sagen, ich denke, dass die Amerikaner bei diesem Spiel nicht mitmachen. Zu gefährlich. Weil, wenn da was schief geht, Angriff unter falscher Flagge, könnte der Krieg jetzt noch konventionell ein atomarer werden. Und da haben die Amerikaner keinen Bock drauf. Weil dieser atomare Krieg würden die Russen reintragen in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die hatten ihren letzten Krieg 1865. Auf eigenem Boden wollen die keinen Krieg. Deswegen ganz entspannt zurücklehnen. Hurra, die Gams, was kostet die Welt. That's the point. So, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, das war's für heute. Nochmal der kleine Hinweis, wer mich unterstützen möchte, danke für euren Support. Ich habe hier einen Link drin. Es geht um mein Buch Im Schatten der Savanne. Ja, Zugriff bitte. Dann könnt ihr mir etwas zurückgeben, weil ich denke, doch schon täglich berichte. Und für euch ist es umsonst. Ja? Tschüss, Servus, macht's alle gut. Ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Tschüss, Servus und ja, Horidohu da die ganze, was kostet die Welt? Jetzt gehe ich schwimmen. Jetzt gehe ich baden. Servus, macht's alle gut. Ne? Jo, das wär's. Bye, bye.